Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Für die heutige Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich über die spannenden Themen doppelte Kontingenz und das Entstehen von Strukturen und Regeln in Teams sprechen möchte. Es ist ein Gast, den ihr vielleicht schon kennt. Bei mir, virtuell zugeschaltet, ist nämlich
Michel Eggebrecht. Hi.
Hi Michel. Schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist.
Finde ich auch.
Und wer das bisher noch nicht getan hat, der sollte natürlich unbedingt die ersten beiden Folgen mit dir hören. Falls es aber Menschen gibt, die das noch nicht getan haben, stell dich doch noch einmal ganz kurz vor für die, die jetzt neu dazugekommen sind.
Ich bin Michel, ich bin vom Hintergrund Wirtschaftspsychologe und als systemischer Organisationsberater unterwegs. In der Regel mit einem Fokus auf Teamarbeit, also entweder indem ich mit Teams selbst arbeite, Teamentwicklungsprojekte mache und ganz häufig aber inzwischen auch, wie machen wir gute Rahmenbedingungen für Teams, wie begleiten wir, wenn Teams sich verändern müssen, Change-Prozessen, Prozesse, wo Teams eingebunden werden sollen. Also bei mir dreht sich ganz viel rund um Teams.
Ja, sehr schön. Michel, was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
Ich hab die spannende Frage mitgebracht, wie sich soziale Ordnung in Teams ausbildet und die eigentlich noch viel spannendere Frage, was bedeutet das für mich als Teamentwickler oder als Führungskraft im Umgang mit Teams? Ich lege einfach los mit Begriffsklärung. Wir fangen nämlich an mit Luhmann und zwar mit dem Begriff der doppelten Kontingenz, weil Luhmann sagt, und das ist ein Zitat, doppelte Kontingenz ist der Ausgangspunkt sozialer Ordnung. Und jetzt natürlich die Frage, was ist doppelte Kontingenz? Und ich fange aber mit einem Beispiel an und schiebe die Definition hinterher, weil ich befürchte, die Definition allein würde zuerst eher verwirren. Man könnte sich mal vorstellen, ich fahre mit dem Bus zur Arbeit und sehe dort eine Kollegin, der ich nicht so oft begegne. Nicht im eigenen Team, sondern der läuft man ab und zu immer über den Weg. Und ich bin jetzt ambivalent. Also ich komme in den Bus rein, sie sitzt da oder steht da schon. Es ist auch irgendwie klar, dass wir uns sehen, weil der Bus nicht proppevoll ist. Und ich denke mir, also früh am Morgen, ich habe jetzt eigentlich keine Lust auf Smalltalk. Ich will aber auch nicht irgendwie komisch oder abweisend wirken. Und was mir jetzt helfen würde, ist, wenn ich wüsste, was ihr durch den Kopf geht, oder was sie möchte. Also wenn ich wüsste, sie wird gleich das Gespräch suchen, dann ist es eigentlich für mich besser, wenn ich einfach offen auf sie zugehe. So, dann wirklich nicht komisch, sondern wir kommen dann halt ins Gespräch und ich wirke irgendwie einladend, freundlich. Wenn ich wüsste, sie will das eigentlich auch nicht, dann könnte ich wahrscheinlich einmal nett drüber nicken und dann auf mein Handy gucken oder meine Kopfhörer drin lassen. Und diese Unsicherheit, die ich da habe, was ich machen möchte, also ich mache mein Verhalten davon abhängig, was sie vielleicht möchte, das ist eine Unsicherheit, mit der ich umgehen muss. Und ich weiß aber, oder ich muss zumindest mal damit rechnen, sie könnte eine sehr ähnliche Unsicherheit haben. Und diese beispielhafte Situation ist ein Beispiel für doppelte Kontingenz, die Luhmann definiert als, oder sagt, die Situation doppelter Kontingenz ist dadurch gekennzeichnet, dass jeder sein Verhalten vom Verhalten des anderen abhängig macht und dass beide dies voneinander wissen. Das ist im Prinzip schon, also viel mehr sehe ich da nicht. Kontingenz vielleicht nochmal ein Begriff, den man auch öfter verwendet, sagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, also es könnte so oder auch anders sein. Also es ist nicht klar, wie man sich jetzt hier verhält, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt irgendwie so eine Doppelung im Sinne von, ich habe das und mein Gegenüber hat die gleiche Unsicherheit. Und das betrachtet er als Ausgangspunkt soziale Ordnung, sodass dann natürlich die Anschlussfrage ist, okay, wie soll jetzt aus so einer Situation, die wir wahrscheinlich alle kennen, soziale Ordnung entstehen?
Lass uns nochmal kurz bei diesem Begriff bleiben. Ich finde das total nachvollziehbar. Das ist eine schöne Situation, die du geschildert hast, wo man dir so richtig greifen kann. Will sie, will ich, sie denkt das Gleiche. Es ist ja aber, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass das in jeder Situation immer der Fall ist, diese doppelte Kontingenz. Wir spüren es wahrscheinlich nicht so schmerzhaft wie in dieser Bussituation, aber es ist ja in allem, was wir sozial erleben, so, dass es so sein kann, aber auch immer anders sein könnte, oder?
Ja, also in jeder sozialen Situation.
Ja genau. Das, finde ich, muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. Das fühlt sich ja gar nicht so an, weil wir natürlich irgendwie durch Erwartungen so das Gefühl haben, so muss es sein und nicht anders. Aber eigentlich ist es könnte jeder auch immer alles anders tun, als er es tut oder sie.
Genau, und trotzdem gibt es Dinge, da kommen wir gleich zu, wo man irgendwann nicht mehr die Möglichkeit des anderen Tuns so in Betracht zieht. Weil irgendwie, wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brötchen bestelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich auch ein Brötchen bekomme. Auch wenn der Bäcker natürlich was ganz anderes tun könnte, wenn ich ihn um ein Brötchen bitte.
Und würdest du sagen, ist das ein Problem in der Welt, diese doppelte Kontingenz?
Also, ich erlebe solche Bussituationen schon als herausfordernd. Und ich würde aber nicht sagen, das ist irgendwie ein Problem. Das klingt so, als müsste man dafür eine Lösung finden. Und ich würde sagen, nee, das ist einfach sozusagen zutiefst menschlich, sozial, dass wir damit umgehen müssen. Und das machen wir ja auch ständig und tun das alle. Die einzelne Situation, also die Situation, in der wir uns da ambivalent und unsicher fühlen, die kann man natürlich auch als problematisch erleben.
Auf der anderen Seite würde ich sagen, es ist wahrscheinlich auch der Boden dafür, dass Neues entstehen kann, weil wenn wir alle gar keine Option hätten, wären wir ja praktisch so durchregulierte Maschinen, wenn wir gar nicht anders könnten, als so zu reagieren. Wahrscheinlich ist es auch der Boden, auf dem Abweichung und Innovation entstehen kann, dass es eben auch immer anders sein kann. Ja? Einer macht es dann mal plötzlich anders und plötzlich entsteht was Gutes.
Klar, wenn alles vorgegeben wäre, dann wäre das Leben ja total langweilig. Dann wären wir ja im Prinzip nur noch so ein Film, der abläuft. Das ist gar nicht vorstellbar eigentlich.
Und jetzt haben wir diese Ausgangssituation. Jetzt muss, selbst wenn wir sagen, es ist jetzt nicht nur ein Problem, ja irgendwie der Alltag gestaltbar sein. Was passiert jetzt aufgrund dieser doppelten Kontingenz, wenn Systeme aufeinandertreffen?
Ja, also ich bleibe mal im Bus. In der Situation geht es hier irgendwie weiter. Also möglicherweise lächle ich ein Stück zu lang. Und das interpretiert sie als, der möchte Kontakt mit mir aufnehmen. Sie lächelt doll zurück und ich interpretiere das als, dann gehe ich mal auf sie zu und spreche sie mal an. Möglicherweise scheint aber auch die Sonne gerade unangenehm ins Gesicht und sie guckt irgendwie schmerzverzerrt oder geblendet. Und ich interpretiere das als, die hat gerade gar keine Lust zu reden. Aber irgendwas wird passieren. Und jetzt nehmen wir mal an, wir kommen ins Gespräch und sprechen miteinander, dann ist die Situation möglicherweise erstmal zu Ende, weil dann steigen wir irgendwann aus und jeder rennt in sein Büro. Und interessant wird es aber, wenn die Situation mehrfach auftaucht. Also angenommen, ein paar Tage später bin ich in der gleichen Situation, sehe sie da schon. Und dann ist es für mich aber eine andere Situation, weil ich mir denke, beim letzten Mal haben wir miteinander gesprochen. Wenn ich jetzt nicht auf sie zugehe, dann könnte das komisch wirken. Also vielleicht wird sich dann fragen, warum stellt er sich denn jetzt so abseits hin und guckt auf sein Handy? Er hat mich doch gesehen. Und ich erwarte, dass sie sich diese Gedanken macht. Also ich erwarte möglicherweise, dass sie von mir erwartet, dass wir jetzt ins Gespräch gehen. Auch da hat Luhmann einen schönen Begriff, der ein bisschen einfacher klingt als doppelte Kontingenz, nämlich den Begriff der Erwartungserwartung. Und spätestens beim 6., 7. Mal wäre es beim 8. Mal richtig, wenn wir jedes Mal miteinander gesprochen haben, wäre es beim 8. Mal richtig komisch, dann irgendwie vorne zu bleiben und nicht ins Gespräch zu gehen. Oder man müsste es irgendwie begründen, dass man sagt, ich muss noch was vorbereiten oder ähnliches. Aber es irgendwie sind dann auf einmal Erwartungen im Raum und man könnte es auch Spielregeln nennen. Also ich verwende ganz gerne den Begriff Spielregel. Das sind so eine Spielregel entstanden, wie wenn wir uns im Bus begegnen, dann sprechen wir miteinander. Das ist für mich die dann doch gar nicht so komplizierte Erklärung wie soziale Ordnung im Sinne von, wie entstehen eigentlich Erwartungen darüber, wie wir uns verhalten, die ja unser Leben sehr, sehr ordnen können. Ich gehe zum Bäcker und erwarte, dass man mir Brötchen verkauft und der Verkäufer erwartet, dass ich das erwarte, dass wenn ich was sage. Ne? Also mal so verschränken sich dann die gegenseitigen Erwartungen und führen zu einer Form von sozialer Ordnung.
Ja, und da habe ich die schöne Formulierung bei Luhmann gelesen, dass wir diese Verdichtung brauchen, weil sonst ist ja immer alles so schön griffig bei ihm, die Selektionslast viel zu hoch wäre, wenn wir immer alles gleich wahrscheinlich wäre. Ja, da wäre alles unfassbar zufallsbestimmt. Und deswegen finde ich das so greifbar, so wir müssen einfach, um irgendwie im Alltag zurechtzukommen, die Möglichkeiten, die gleichwertig wahrscheinlich und angebracht sind, irgendwie reduzieren, damit man das Ganze handhabbar macht. Sonst würde man ja einfach zur Sicherheit am besten zu Hause bleiben, weil jede soziale Situation so aufgeladen wäre, dass man gar nicht zurechtkäme.
Ja. Ich würde jetzt den Übergang machen zu Teams, weil ich finde das unfassbar nützlich, diese Idee von es gibt Situationen dieser Unsicherheit, dieser doppelten Kontingenz und genau dort bildet sich soziale Ordnung oder Spielregeln.
Gerne, lass uns zu Teams übergehen.
Also, wenn man sich verschiedene Teams anguckt, dann stellt man fest, dass selbst in derselben Organisation Teams mit ähnlichen Aufgaben an ganz vielen Stellen echt sehr, sehr unterschiedliche Spielregeln haben, die das Verhalten der Teammitglieder total charakterisieren. Also wenn man nur mal auf die Art und Weise guckt, wie Teams Meetings abhalten, finden wir Teams, wo das völlig klar ist, jeder Termin hat eine Agenda und ein Ziel. Das steht schon in der Outlook-Einladung. Es gibt andere Teams, da steht einfach nur Austausch im Betreff und das war's. Und das ist auch für alle okay. Es gibt Teams, da ist irgendwie in bestimmten Meetings okay, Dinge nebenher zu machen. In anderen Teams wird das irgendwie, wird das als Affront gewertet werden. Es gibt Teams, Kameras, auf jeden Fall alle an. Es gibt Teams, auf jeden Fall alle aus. Es gibt Teams, wo es dazwischen okay ist, wenn man es begründet. Ich esse gerade. Es gibt Teams, da muss jede Absage begründet werden. Es gibt andere Teams, wo die Leute einfach nicht da sind und dann wird angefangen und trotzdem entschieden. Es gibt Teams, wenn Leute nicht dabei sind beim Meeting, wo es eine Hohlschuld oder eine Bringschuld gibt. Es gibt Teams, wo klar ist, diese Entscheidung treffen wir nur gemeinsam, wenn wir alle da sind. Es gibt andere Teams, wo die Regel gilt, nee, wenn genug Leute da sind, dann wird trotzdem entschieden, die anderen müssen es dann mittragen. Und man kann Teams sehr stark unter der Brille betrachten, welche Spielregeln haben sich hier eigentlich ausgebildet. Und wenn man genau hinguckt, stellt man fest, zu ganz, ganz, ganz vielen Dingen haben sich Spielregeln ausgebildet. Und man kann jetzt unterscheiden oder sich auch angucken, wie sind die eigentlich entstanden? Also in der Bussituation eben, wird vielleicht schon durch, das kann total zufällig sein. Ne? Da blendet die Sonne, ich interpretiere das als Abweisung und gehe deswegen nicht ins Gespräch. Und wenn ich beim ersten Mal nicht ins Gespräch gehe, wäre es beim zweiten Mal vielleicht komisch, ins Gespräch zu gehen, wenn ich beim letzten Mal nichts gesagt habe.
Und andersrum ist es ja auch total witzig. Stell dir vor, du lächelst aus Versehen, sie kommt auf dich zu, ihr kommt ins Gespräch und dann entsteht irgendwie eine super enge Freundschaft, alles nur, weil du aus Versehen gelächelt hast. Ja,
ja. Und ich finde es gut, dass du diesen Zufallscharakter betonst, weil den finde ich auch total faszinierend. Ne? Also man könnte sich jetzt ein Team vorstellen, neu gebildet, die haben ihre ersten Dailies und jetzt sind sie das erste Mal in der Situation, jemand ist nicht da, warten wir noch oder fangen wir jetzt an? Ne, das fragen sich möglicherweise alle. Man will die Person nicht vom Kopf stoßen, vielleicht gerade in dieser Anfangszeit der Teambildung will man jetzt irgendwie niemandem ein komisches Signal geben oder ausschließend wirken. Und jetzt ist es irgendwie zwei nach und jemand sagt, komm, es ist zwei nach, ich fange jetzt einfach mal an. Person ist zwar noch nicht da und die trudelt dann irgendwie ein paar Minuten später ein und akzeptiert das aber. Also es signalisiert irgendwie, macht einfach mit, ist nicht sauer. Alle sehen das, alle sehen auch, dass die Person das akzeptiert. Und ein paar Tage später ist eine ähnliche Situation und jemand anders sagt, ist zwei nach, ich fange jetzt an. Und möglicherweise wird da die zwei nach, fangen wir an, Regel entstehen. Und hätte der Erste aber vielleicht eins nach oder drei nach gesagt, wäre vielleicht die eins nach oder drei nach Regel entstanden. Und der hat sich möglicherweise oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht so große Gedanken darüber gemacht, sondern irgendwann einfach den Impuls gehabt, ich fange jetzt mal an, begründe das damit, dass es schon zwei nach ist. Und so entstehen Spielregeln in Teams. Und ich finde das total faszinierend, weil diese Spielregeln relativ schnell nicht mehr hinterfragt werden, aber ganz viel Komplexität reduzieren. Ne? Also es ist eben von dem Selektionszwang gesprochen. Man muss irgendwie ein bisschen Ordnung haben, um miteinander handlungsfähig zu sein. Auch wenn natürlich ganz, ganz viel immer noch unklar und kontingent bleibt.
Du hast ja gerade so einen schönen Nebensatz gebracht. Man ist unsicher, man will die anderen nicht blöd dastehen lassen. Und da würde ich gerne nochmal auf ein Konzept verweisen, zu dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, nämlich auf das Eigenrecht der Situation, weil es ist manchmal wirklich purer Zufall. Aber manchmal ist es ja auch der Wunsch, eine soziale Situation nicht so unangenehm zu gestalten. Awkward, würde man heute sagen. Das kannte Luhmann so nicht, aber er hat gesagt, man muss soziale Situationen vor den typischen Gefahren des Scheiterns bewahren. Mhm. Und das ist ein Ausgangspunkt des Verhaltens, insbesondere, Zitat, Vermeidung der Unannehmlichkeiten des Augenblicks. Und das finde ich auch total spannend, wenn man sich überlegt, dass das häufig, das haben wir da ja auch lang besprochen, dann die Situation sozial entspannt, man aber dann manchmal Dinge tut, die eigentlich der Sache gegenläufig sind, indem man dann zum Beispiel sagt, hey, kein Problem, dass du zu spät bist, will aber eigentlich als Moderator sagen, nee, mir ist wichtig, dass wir früh anfangen, hat aber Sorge, das wird jetzt sozial schwierig und sagt dann kein Problem. Und dann hast du ja genau, was du eben beschrieben hast, diese Verstetigung, dass alle sagen, hey, er hat gesagt, kein Problem. Ja, und hinterher tut man sich dann schwer, plötzlich wieder zurückzurudern. Und das finde ich einfach auch ein total interessantes Konzept, wie dann Dinge passieren, weil man niemanden bloßstellen will, die eigentlich nicht im Dienste der Sache stehen.
Ja, ich finde, das ist ein großes Thema in Teams an verschiedenen Stellen auch. In ganz vielen Teams bildet sich so eine Spielregel aus, wie wir bewerten unsere Leistung nicht gegenseitig. Ja. Weil das gruppendynamisch auch total herausfordernd ist, für Gruppen das zu besprechen. Und gleichzeitig wäre es für die Organisation aber vielleicht hilfreich, wenn Teams in der Lage wären zu sagen, boah, also eigentlich, Florian, möchte ich nicht, dass du die Kundenpräsentation übernimmst. Ich traue dir das nicht zu. So, und da sind sozusagen auch die, wie hast du es Luhmanns genannt? Die Vermeidung der Unannehmlichkeiten, ne?
Des Augenblicks, genau.
Des Augenblicks, die sehr wirksam werden.
Übrigens, danach machen wir die Klammer wieder zu. Das ist mir leider bei der Podcast-Folge nicht eingefallen. Weißt du, wo das fast am stärksten ist, wenn im Restaurant die Bedienung kommt und fragt, hat's geschmeckt? Da sagt man meistens ja, einfach weil man es nicht unangenehm werden lassen will, selbst wenn man einigermaßen mittelmäßig zufrieden nur war.
Ja, und da hat man aber auch nicht mit so vielen Folgen zu kämpfen, ne?
Das stimmt.
Ich abwägen und mir denken,
Das stimmt, hast du recht.
Nicht 30 Mal wieder hier essen.
Genau.
In einem Team habe ich vielleicht noch den Anreiz, dass ich mir denke, boah, wenn ich jetzt das durchgehen lasse.
Dann ist es für immer. Das stimmt. Ja, klasse. Also, wir haben die Rolle des Zufalls als ganz großen Faktor der Entstehung. Wir haben diese Eigenrecht der Situation. Wir haben natürlich auch hoffentlich ab und zu mal sinngetriebene Regeln, die entstehen. Was passiert jetzt mit diesem zarten Pflänzchen der entstandenen Regeln?
Auch das finde ich faszinierend. Einmal entstandene Regeln haben oft erstmal so Verstetigungseffekte. Also die werden stabiler, ne? Und man kann sich das irgendwie leicht vorstellen, wenn man sich so Kreisläufe denkt. Also ganz plastisch, jemand übernimmt eine bestimmte Aufgabe, kümmert sich um Berechtigung für den neuen Kollegen und der baut dann Kompetenz darin auf. Also er weiß dann, wo man nachhaken muss und was man da machen muss. Und beim nächsten Mal, wenn im Raum steht, ja, wer kümmert sich um die Berechtigung für den neuen Kollegen, wissen alle schon, naja, der hat es beim letzten Mal gemacht, der weiß jetzt ja, wie es geht. Und dann macht er es wieder und baut möglicherweise noch mehr Kompetenz auf da drin. Und weiß nur, ja, darauf muss man achten. Und dann hat man so einen Kreislauf. Er baut Kompetenz auf, macht es deswegen öfter, baut deswegen mehr Kompetenz aus, macht es deswegen öfter. Und möglicherweise hat er sich am Anfang nur gemeldet, weil er die Stille nicht mehr ausgehalten hat. Das ist wirklich einer von vielen Kreisläufen, die man sich zur Erklärung heranziehen kann für diese Verstetigungseffekte. Ein anderer spannender Kreislauf ist, man kriegt ja oft so Zuschreibungen auch in dem Team, ne? Also möglicherweise gibt es einem Team, der hat mal am Anfang dran gedacht, dass jemand Geburtstag hat, hat alle nochmal vorgewarnt, so hier heute hat Torben Geburtstag und er kriegt dann die Zuschreibung, das ist der an alle denkt. Und diese Zuschreibung gefällt ihm vielleicht auch, weil er denkt, eigentlich finde ich es auch schön, ne, der zu sein, der irgendwie das Menschliche im Blick hat. Immer wenn es dann irgendeine Situation gibt, wo das Menschliche jetzt gebraucht werden würde, wer organisiert die Abschiedsfeier, wer kümmert sich um Geschenk, wer denkt an dies oder jenes, macht er das, verstärkt damit die Zuschreibung, die er hat, ist der Menschliche und die Leute signalisieren das möglicherweise auch und geben uns als Feedback und finden es toll, dass du dran denkst und was bei ihm aber auch den Druck erhöht, das immer wieder zu tun. Und auch da haben wir so einen Verstetigungseffekt, der im Prinzip dazu führt, dass sich die Spielregel bestätigt. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, man könnte unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Spielregeln. Zum Beispiel in Spielregeln, die sich an alle Teammitglieder gleichermaßen richten. Wir machen die Kamera an, bildet sich in vielen Teams aus. Aber man kann genauso gut als Spielregeln betrachten, die sich an einzelne Personen richten oder Spielregeln betrachten, die sich an Rollen richten. Alle Tester. Für alle Tester gilt. Punkt, Punkt, Punkt.
Sehr guter Punkt. Es gibt so ein tolles Konzept in der Kriminologie, das, ich weiß gar nicht, ob Luhmann das kannte, aber es hätte ihm sicher gefallen, gibt es den Labeling Approach in einer ganz radikalen Variante. Fritz Sack ist da so ein Stichwort. Ein deutsches Phänomen auch, passt eigentlich auch wieder zu Luhmann. Der hat, also die ursprüngliche Version war zur Erklärung von abweichendem Verhalten, dass man natürlich sagen kann, also Menschen sind irgendwie Straftäter aus Grund X und Y, und dieser Labeling-Approach hat das versucht umzudrehen und hat gesagt, es ist andersrum. Man kriegt zugeschrieben, du bist Straftäter, und man versucht sich am Anfang noch gegen dieses Etikett zu wehren. Er untersucht da auch schon bestimmte Gruppen mit Migrationshintergrund, sozial Schwache und so weiter. Und du kriegst es aber so intensiv zugeschrieben, dass du gar keine Wahl hast, andere Erwartungen aufzubauen, dass du dann irgendwann nachgibst und deine eigene Persönlichkeit um dieses Etikett herum organisierst und dann, also Labeling, deswegen Etikett, und dann irgendwann sagst, ihr wollt mich als Straftäter, bitte, hier habt ihr mich. Ja? Und das könnte ja ganz ähnlich so dazu passen, ne? Dass du willst gar nicht der Nette sein, also das ist jetzt natürlich weit weniger dramatisch, kriegst es aber so massiv zugeschrieben, dass du dann irgendwann aufgibst und sagst, gut, dann mache ich es halt. Und dann, das finde ich total spannend, machen wir mal wieder weg, die Biege zu Luhmann, der ja immer sehr skeptisch ist für die Veränderungen von Personen, ist das eins seiner zentralen Argumente, dass er sagt, diese Fremderwartungen sind irgendwann so stabil, dass selbst wenn du dich dann anders verhältst, dass den Erwartungen gar nichts ausmacht, die sind dann, wir nennen es immer so schön, enttäuschungsrobust. Das heißt, du kannst dann auch sie enttäuschen, die erhalten die Erwartungen trotzdem aufrecht. Das heißt, du kommst dann, sagst, jetzt will ich anders sein, benimmst dich anders und alle sagen, na, das ist doch eh der Nette. Ja. Selbst wenn du gerade irgendwie...
Der hat heute einen komischen Tag.
Genau. Und das heißt, und dann versuchst du es ein paar Mal, irgendwann merkst du, es ist egal, wie ich mich verhalte. Ich kriege immer dieses Etikett zugeschrieben, dann kann ich ja wieder... Auch so sein beim Netten ist jetzt unproblematisch, aber es gibt da auch diese Beispiele, ne, die Führungskraft, die sich jetzt vornimmt, nicht mehr autoritär zu sein, aber kriegt es so heftig vor, als Etikett irgendwie, als Erwartung gespiegelt, dass sie dann sagt, ja gut, ich kann hier machen, was ich will, ich werde immer autoritär wahrgenommen, dann kann ich auch gleich wieder rumbrüllen.
Ich würde sagen, es ist eine Henne-Ei-Frage, die zu nichts führt.
Jetzt haben wir ja diese wirklich gut verstehbare Kreisläufe, diese Verstetigung von Regeln. Was, wenn es dir jetzt nicht zu früh ist, der Sprung, heißt das denn jetzt für die Praxis, wenn ich zum Beispiel als Teamentwickler, als Organisationsentwicklerin, als Führungskraft mit Teams zu tun habe? Was bedeutet das denn jetzt alles dann für mich?
Ganz viel. Ich fange einfach mal an mit Ableitungen, die für mich zentral sind. Also erstmal ist mein Blick auf Teams ganz stark geprägt durch, welche Spielregeln gelten hier und sind verhaltensordnend, also beeinflussen, wie sich Leute im Team verhalten. Viel mehr, als ich beispielsweise die Mindsets oder die Einzelpersonen in den Blick nehme. Auch aus dem Grund, weil sich über Spielregeln, also auch wenn sie sich ganz viel und oft zufällig bilden, da man aber trotzdem auch über Spielregeln ganz explizit reden und oftmals entscheiden kann. Ich kann als Team darüber entscheiden. Wir machen unser Daily um 10 Uhr. Ich kann auch darüber entscheiden, wenn um 2 nach nicht alle da sind, fangen wir trotzdem an. Also ich habe grundsätzlich an ganz vielen Stellen die Möglichkeit, explizit über Spielregeln zu verhandeln. Wenn ich mich dann mit einem Team zusammen oder auch als Führungskraft für eine Spielregel entscheide, heißt es noch nicht, dass sie sofort alle umsetzen. Da kann man dann auch wieder viel dafür tun, dass es wahrscheinlicher wird, dass man sich auch dran hält oder dass man überhaupt dran denkt. Aber ich finde, das ist schon eine Riesenableitung von, wenn ich Teams entwickle, wo gucke ich da eigentlich hin? Also was ist sozusagen ein bisschen das Baumaterial? Und das sind für mich nicht irgendwie die Köpfe und Gedanken und Einstellungen der Leute, sondern das ist eher die Frage, passen unsere Spielregeln eigentlich zu den Zielen, die wir hier gerade haben? Und es gibt Spielregeln, die sind hilfreich, und es gibt vielleicht auch Spielregeln, die passen nicht so gut. Mir fällt gerade ein schönes Beispiel ein, wieso sich der Blick lohnen kann, auf Spielregeln zu gucken. Ich war mal in einem meiner ersten Teams, wo ich als Scrum Master eingesetzt war, ich total beeindruckt, dass sie sich die Regel gegeben haben, auch ganz explizit wohl mal, wenn jemand mit seiner Story fertig ist, nimmt er die nächste oben vom Stapel. Hintergrund war die Idee, und auch die fand ich total gut. Wir wollen uns T-shaped aufstellen, also breite Kompetenz. Und das können wir total gut, wenn wir sagen, jeder arbeitet grundsätzlich an allem. Man kann sich immer Hilfe holen, wenn man merkt, ich komme hier alleine nicht weiter, aber man ist dann verantwortlich für das nächste Ticket, was oben ist. Erstmal dachte ich, coole Spielregel, gerade auch, weil mir viele Teams bekannt waren, wo eher das Gegenteil der Fall war. Also eher, das ist mein Gebiet, ich mache nur das und möchte damit nichts zu tun haben. Also erstmal war ich da echt beeindruckt. Und mit der Zeit gab es dann oder wurde dann für mich so deutlich, es gibt so bestimmte Situationen, da zieht keiner mehr ein nächstes Ticket. und das haben wir dann irgendwann auch sprachfähig bekommen. Es gab Aufgaben, die wollte keiner machen. Die waren einfach blöd oder unattraktiv aus Sicht der Teammitglieder. Und dann hat jeder ein bisschen langsamer gemacht oder ein bisschen gewartet in der Hoffnung, dass das nächste Ticket von jemand anders gezogen wird. Und solche Spielregeln findet man möglicherweise in Teams. Und das ist total hilfreich, wenn man dann drüber spricht. Und oft reicht schon das Identifizieren und auf den Tisch legen. Und Teams finden dann selbst gute Ideen. Also die haben dann gesagt, okay, was sind denn eigentlich diese Aufgaben, bei denen das passiert? Und die konnten die klassifizieren und sagen, ja, das sind eigentlich gar nicht so viele unterschiedliche. Das sind bestimmte Aufgabentypen, die einfach blöde Fleißarbeit sind, die niemandem Spaß machen. Und dann haben die gesagt, wir machen hier eine Strichliste. Und dann, immer wenn jemand das gemacht hat, darf er bei sich einen Strich machen. Und wir gucken ab und zu mal drauf, ob das fair verteilt ist. Wir wollen es grundsätzlich fair verteilen.
Ich habe ein schönes Anschlussbeispiel. Ich habe mal in der WG gewohnt, da hatten wir die Regel, der den Mülleimer voll macht, der bringt ihn runter. Du kannst dir nicht vorstellen, was für Bauwerke auf diese Mülleimer entstanden sind und was für neue Definitionen von voll es gab. Ja,
ja, schönes Beispiel.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dieser Blick auf Spielregeln, das ist ja hier allen Hörerinnen und Hörern hoffentlich auch gut vertraut, ist wirksam. Wie finde ich denn jetzt aber eigentlich raus, wann eine Spielregel hilfreich ist und wann nicht?
Also in ganz vielen Fällen bewerte ich das, wenn ich mit Teams arbeite, mit den Teams. Mhm. Ich mache keine Grundanalyse. Ich gehe nicht mit einem Team ins Gespräch und sage, was für Spielregeln habt ihr? Weil es gäbe Tausende. Sondern ich gehe meistens problemorientiert vor, also im Sinne von unsere Aufgabenverteilung fühlt sich hakelig an. Mhm. Und dann frage ich nach, wie macht ihr es denn? Und wenn man dann fragt, wie macht ihr es denn bisher, dann werden in der Regel Spielregeln sichtbar. Und dann hinterfrage ich das mit den Teammitgliedern und bewerte das auch und gucke, was ist vielleicht der Vorteil davon, das so zu machen, was ist der Nachteil davon? Und häufig kommen dann Teams auf gute Ideen, wie man es besser machen könnte. Das heißt, ich erarbeite mir nicht so eine Gesamtübersicht von Spiel. Ich halte es unrealistisch aus meiner Sicht, sondern ich gucke eher, was beschäftigt das Team gerade, wo könnte man mal hinschauen. Und da gehe ich dann so ein bisschen in so einen Aufdröselungsmodus. Wie machen wir es hier genau und welche Spielregeln werden sichtbar, wenn man sich anguckt, wie wir es hier bisher machen. In 90% der Fälle gibt es Dinge, die kann man gut mit einem Team besprechen. Und dann gibt es auch Spielregeln, die schwer besprechbar sind. Also manche Dinge sind tabuisiert. Also nehmen wir das Beispiel, wir sprechen nicht über Leistung gegenseitig. Das ist schon ein bisschen kniffliger, das besprechbar zu machen. Und man muss, also Luhmann spricht ja von Kommunikationslatenzen auch. Die schützen manchmal wirklich auch den Frieden im Team. Also da überlege ich mir dann auch, gut, ist der Schaden so groß, dass es sich lohnt, das Tabu hier mal anzupieksen? Und da muss man damit umgehen können.
Haben wir übrigens auch eine Folge dazu gemacht über Latenzen, über Tabus und blinde Flecke. Wer das nochmal nachhören will, auch das finde ich ein unfassbar hilfreiches Konzept. Ne? Warum es manchmal gut ist, wenn man Elefanten sieht, sie nicht anzusprechen. Ja,
ja. Und da gibt es manchmal auch, und das ist auch hilfreich, so als Hypothese im Hinterkopf zu haben, Spielregeln, die sind für einige im Team gut und für andere schlecht. Und dann ist das Interesse nicht unbedingt groß, bei allen groß, die Spielregel anzusprechen. Also ich erinnere mich an einen Auftrag in der Apotheke, wo es unterschiedlich attraktive Kassen gab. Also es gibt die Kassen vorne, wo es zieht und wo die Kunden immer als erstes hingehen, wo man nie mal irgendwie eine ruhige Minute hat. Und dann gibt es die Kassen weiter hinten, wo man sich gut auch mal mit dem Nachbarn unterhalten kann. Und es galt aber die Spielregel, dass bestimmte Personen an bestimmten Kassen stehen. Mhm. So. Und die hatten kein Interesse, das Thema zu diskutieren. Was sollen wir denn jetzt da? Das haben wir schon immer so. Hatten auch Gründe dafür. Und da kann man sich auch überlegen, wenn man jetzt Führungskraft und Scrum Master ist, ne? Also dann macht man einen Konflikt auf. Und es kann gut sein, den zu klären. Also in dem Fall haben wir das auf den Tisch gelegt und das mal diskutiert. Aber das ist schon mal hilfreich zu verstehen. Es gibt irgendwie Spielregeln, die wollen nicht von allen besprochen werden. Und auch da mache ich schon so ein bisschen eine kleine Vorbewertung. Glaube ich, ist das hilfreich für das Team? Oder mute ich denen da gerade zu viel zu? Hätten wir den Rahmen, auch einen Konflikt zu klären, wenn der daran deutlich wird? Ne, das kann man dann vielleicht nicht zwischen Tür und Angel machen, sondern also da wäge ich schon auch so ein bisschen ab aus der Rolle des Teamentwicklers. was spreche ich hier an?
Und das ist, glaube ich, auch nur klug. Ich finde das ein gutes Beispiel mit diesen Kassen, weil das ja so ein, also es gibt so Dinge, die sind irgendwie für alle Tabus. Wie soll man das jetzt in der Teamentwicklung jetzt, den jahrelang schwelenden, unterschwelligen Konflikt, aber das wäre ja jetzt ein Punkt, wo eigentlich schon gut wäre, dran zu gehen. Und ich finde immer überraschend, das ist ja bei diesen Themen so, man logisch, dieser Strukturschutz, wie du gesagt hast, funktioniert ja vor allem dann in der sozialen Situation, wenn alle zusammen sind. Der ist deutlich weniger stark, wenn man mit Einzelnen spricht. Und ich erlebe es dann manchmal, dass man schon mit Leuten offen sprechen kann, sagen, meint ihr, wir können das im Team besprechen? Und dann die Menschen sagen, nee, also das ja. Können wir in der großen Runde können wir das nicht besprechen. Und also du machst eine Einschätzung, wir auch, wenn wir in solchen Beratungssituationen sind, aber ich finde überraschend, wie weit man ehrliche Einschätzungen bekommt, wenn man Einzelne fragt, wo dann eben gerade dieses Immunsystem nicht aktiv ist, was dieses Thema tabuisiert, sondern wo dann Einzelne sagen können, nee, also keine Chance, können wir nicht. Oder sagen, ja, ich glaube, wir bräuchten ein bisschen Vorbereitung, aber dann könnten wir drüber sprechen. Auch das finde ich nochmal ein gutes Vorgehen.
Ja, ja. Mir fällt noch was ein auf deine Frage, was leitet sich ab? Da könnte ich einen Bogen zum Anfang machen. Für mich ist immer dann, wenn ich so soziale Unsicherheiten besonders spüre, also wenn man so eine Situation hat, auch in einem Team, wo man mir irgendwie merkt, jetzt ist unklar, wie es weitergeht oder wie wir es miteinander machen. Na, dann ist es vielleicht ein bisschen ruhiger, alle starren sich so ein bisschen an. Für mich ist das eine Situation, wo ich so ein bisschen, mir fehlt das Adjektiv, wo ich genau hingucke und genau hinhöre und schon im Kopf habe, das hier könnte eine regelbildende Situation sein. So, weil diese Unsicherheiten, die haben Teams in der Regel nicht 100-mal, sondern irgendwie pendelt sich dann da eine Spielregel ein und wenn man aber schon merkt, okay, das ist jetzt eine Situation, die ist mit viel sozialer Unsicherheit behaftet, dann könnte es sich lohnen, das explizit zu machen und mit dem Team darüber zu sprechen, wie wollen wir es machen oder zumindest mal gut im Auge zu behalten, was passiert hier gerade und dann zu gucken, okay, ist das jetzt hier entsteht hier gerade eine Spielregel, die wirklich hilfreich ist oder die vielleicht einfach nur das Eigenrecht der Situation entspricht und vielleicht aber gar nicht so ganz hilfreich ist.
Das finde ich einen total tollen Punkt. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist das so die Situation, wo man dem Zufall noch ein bisschen entgegentreten kann oder dem Eigenrecht der Situation und wie so einen sozialen Freeze einführen kann und sagen, also wir könnten jetzt hier Zufall walten lassen oder was auch immer. Wir können aber auch gestalten und ich könnte mir vorstellen oder bin mir sicher, dass das ja eine viel häufiger auftretende Situation ist, wenn man zum Beispiel gerade in einem neuen Team zusammenkommt. Das muss jetzt auch kein festes Team sein, das kann ein Projektteam sein. Das heißt, immer wo Leute gerade neu zusammenkommen, kann man als das Team selber, aber auch als jemand wie du, der dann da als Teamentwickler dabei ist, ja genau diese Kontingenz nutzen und sagen, wir haben jetzt ganz viele Optionen, in die es gehen könnte, lass es uns doch gelingend gestalten und nicht zufällig.
Ja, also immer in Anfangssituationen ist es gut, im Hinterkopf zu haben, in den nächsten Tagen und Wochen werden sich hunderte Regeln bilden, auf die wir jetzt noch ganz viel Einfluss nehmen können, die auch nie absolut in Stein gemeißelt sind. Also man kann auch Dinge noch verändern, aber es wird immer schwieriger. Und am Anfang ist es oft noch sehr simpel, Weichen zu stellen, wenn man es explizit bekommt. Das ist in Anfangssituationen so, das ist aber auch in allen Veränderungsprozessen so, wo Teams sich irgendwie anpassen müssen. Ne? Weil dann steht im Raum, wie passen wir uns eigentlich genau an und dazu bilden sich dann Spielregeln aus.
Total, total guter Punkt. Jetzt würde ich mal in unserem Szenario weitergehen. Wir haben jetzt ein Team, was eben nicht gerade neu zusammengekommen ist, wo sich bestimmte Dinge schon verstetigt haben. Was hat man denn jetzt für Optionen, wenn man zusammen deinem Vorschlag folgend sich Spielregeln angeguckt hat und bei der einen oder anderen festgestellt hat, die könnte uns in die falsche Richtung führen? Was kann ich denn jetzt tun als Team oder Teamentwickler?
Ich finde, das ist oft gar nicht so schwierig. Also wenn man dann mit einem Team darüber ins Gespräch kommt, zu fragen, okay, wir machen es bisher immer so, das scheint hier irgendwie so eine Regel zu sein, nach der wir uns verhalten. Also habt ihr Ideen, wenn ihr sagt, es hilft nicht, wie man es anders machen könnte? Ich achte dann auf ein paar Dinge. Ich achte dann immer sehr drauf, dass Spielregeln nicht so einen Neujahrsvorsatz-Charakter haben, im Sinne von, also nehmen wir mal an, ein Team sagt, Irgendwie teilen wir Informationen nicht richtig gut aus übergreifenden Runden. So, wir haben zu oft haben wir die Situation, dass dann anderen Informationen fehlen, die aber eigentlich im Team sind, aber einfach nicht geteilt wurden. Und dann wäre ich vorsichtig, wenn es heißt, ja, lass uns mal vornehmen, in Zukunft Informationen besser zu teilen. Das wird mir nicht reichen, weil aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass dieser Vorsatz nicht besonders verhaltenswirksam wird. Und da gibt es aber total viele Sachen, die man machen kann. Ich würde dann immer gucken, gibt es Routinen, die bisher schon funktionieren, an die man es koppeln kann. Mhm. Also wenn das Team ein Daily hat, dann könnte man zum Beispiel auf die, und vielleicht sogar eine Agenda, könnte man auf die Agenda als einen Punkt setzen, die Frage, gab es übergreifende Runden und gibt es wichtige Informationen daraus? Mhm. Dann ist die Agenda, dieser Agenda-Punkt, wie so ein Erinnerungsmechanismus, an dem das Team ganz automatisch vorbeikommt. Und da findet man oft viele, also auch gerade Teams, ne, wenn man dann die Frage, wie stellt ihr sicher, dass ihr dran denkt, da finden Teams dann oft echt gute Möglichkeiten, sich Erinnerungsmechanismen zu schaffen, die auch kognitiv entlastend sind, ne, wo nicht jeder immer dran denken muss, sondern nee, wir kommen eh dran vorbei. Und gerade im Softwareentwicklungsumfeld, das klappt total gut, weil die eh so denken, in wenn dann an ganz vielen Stellen. Also die finden da schlaue Sachen, wenn sie das Prinzip einmal verstanden haben.
Das ist ja eine total coole Idee. Hast du Atomic Habits von James Clear gelesen, zufällig?
Nee, habe ich nicht.
Weil da nennt er das nämlich Habit Stacking. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass man das natürlich auch genauso auf soziale Situationen anwenden kann. Er sagt, wenn knüpfe das, was du tun willst, an was du eh machst, und dann fällt es dir deutlich leichter. Ja, das ist ja genau deine Idee, diese Wenn-Dann-Logik auszulösen über irgendwas, was man eh immer macht. Ja, super.
Und da geht es darum, neue Spielregeln zu Routinen werden zu lassen. Also dann hat man neue Erwartungen irgendwann, weil alle denken, ja gut, so haben wir es die letzten 10 Male gemacht, dann machen wir es beim 11. Mal auch noch so. Und ich würde aber immer mir auch überlegen, also ich habe immer die Annahme, wir können nicht vorhersehen, welche Auswirkungen welche Spielregel genau hat. Mhm. Deswegen würde ich immer sicherstellen, dass wir uns Reflexionsräume einbauen. Und wenn ich neue Spielregeln abmache mit einem Team, oder ein Team neue Spielregeln mit sich abmacht, dann würde ich immer darauf hinwirken, dass klar ist, wann gucken wir drauf, ob wir das A angewandt haben und B, ob's hilft oder nicht hilft und C, ob wir irgendwie anpassen müssen. Ich finde, das hat auch echt schon einen Effekt, wenn die Leute einfach wissen, ja, wir gucken bald wieder drauf. Ja. Also der Termin im Kalender, wo man drauf guckt, erinnert dran, dass man sich's vorgenommen hat. Die Leute kriegen auch ein bisschen so eine Zuversicht von, naja, und wenn es nicht gut ist, dann passen wir es halt wieder an. Ich finde, das ist auch total hilfreich, wenn Teams merken, sie haben es in der Hand, Spielregeln auch wieder anzupassen, wenn sie nicht funktionieren. Und manchmal werden Spielregeln nicht wirksam, aber es reicht eine ganz kleine Anpassung, damit sie wirksam werden. Und manchmal behält man eine Spielregel bei, obwohl sie nicht wirksam ist und eigentlich nur Zeit kostet. Ne? Also da sagt man, ja, führt man irgendeinen neuen Regeltermin ein, und merkt aber eigentlich nicht oder hat eigentlich so ein Gefühl von, ja, machen wir jetzt irgendwie, weil wir es vorgenommen haben, aber richtig hilfreich ist er nicht oder irgendwelche Dokumentationspraktiken. Also auch dafür finde ich es wirklich wichtig, immer mal wieder drauf zu gucken, ob es wirklich nützt.
Du hast es jetzt gar nicht angesprochen, weil es für deine Arbeit natürlich selbstverständlich ist, aber es gibt ja manchmal Teams, die dann sozusagen bestehende Regeln abschaffen wollen oder neue Regeln sich geben, auf die sie gar keinen Einfluss haben oder nur teilweise. Das ist natürlich, weil du meintest, es gibt so ein paar Dinge, auf die muss man achten. Es muss natürlich auch was sein, was im eigenen Einflussbereich ist.
Ja.
Und man ahnt gar nicht, ne? Ist für dich selbstverständlich, aber wie oft dann bei so Vorschläge kommen, ja, dann müssten die mal ihren Abschluss früher machen oder so. Und ich da sage, ja, können wir das hier und heute zusammen beschließen? Nee, können wir nicht. Und dann könnte das Problem vielleicht lösen, aber wir können es halt jetzt hier an dieser Stelle gar nicht beschließen. Und dann finde ich noch was spannend, ich weiß nicht, ob du da auch drauf kommen wolltest, es gibt Situationen, das ist jetzt nicht so oft, aber da stellt man fest, die Lösung ist eigentlich schlimmer als das Problem. Und kennst du diese Karte, ne? Wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem wieder haben.
Ja.
Das gibt es auch manchmal, dass man sagt, okay, eigentlich merken wir, es ist nicht ideal, aber alles andere, es ist immer noch unter allen schlechten Optionen die beste, die wir haben und alle anderen wären noch schlechter. Und auch dann kann man sich manchmal bewusst entscheiden zu sagen, wir machen es weiter so, auch wenn es nicht ideal ist, weil wir das Gefühl haben, es ist noch das, mit dem wir uns am meisten anfreunden können.
Und es fühlt sich aber besser an, ne? Also ich finde, das ist sozusagen schon eine andere Situation, weil man hat abgewogen und sich bewusst dafür entschieden und niemand hat mehr ein schlechtes Gewissen oder ein komisches Grummeln im Bauch, wenn man das weiter so macht wie bisher.
Klasse. Hast du noch mehr Punkte, auf die du achtest, was helfen könnte? Ich betone nochmal, weil ich das so wichtig finde, das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, so ein vorläufiges Commitment. Da gibt es dann noch mal eine Revision des Ganzen, eine Retrospektive. Man guckt drauf, es entlastet, wenn man merkt, hey, wir testen das jetzt mal und wir können es auch nochmal ändern. Gibt es noch Dinge, an die du denkst oder die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
Ich finde es häufig hilfreich, wirklich diesen Experimentiergedanken zu haben. Mhm. Also lass uns mal ausprobieren, nicht nach einer perfekten Regel zu suchen. Ich finde es wichtig, gut abzuschätzen, ab wann können wir es eigentlich gut bewerten. Mhm. Manchmal probieren Teams was aus und es funktioniert nicht. Und die Bewertung ist ein bisschen zu früh, zu sagen, das funktioniert nicht. Also wenn man was Neues ausprobiert, finde ich, darf man erstmal davon ausgehen. Vielleicht wird es sogar erstmal schlechter, weil wir erstmal gucken, weil wir noch nicht wissen, wie es ist, wenn wir das eingeübt haben, wenn man es kann. Also ich habe einen Kumpel, der ist Tennistrainer und der sagt, richtig schwierig ist es immer, wenn Leute schon hobbymäßig Tennis gespielt haben, mhm. weil denen musst du erstmal wieder was abgewöhnen. Und für die ist es total frustrierend, dass sie jetzt mit Trainer erstmal viel schlechter spielen als vorher ohne Trainer. Und die durch so eine Phase müssen, wo sie erstmal was Neues lernen. Ich finde, auch das ist hilfreich, nicht sich die Frage zu stellen, wann können wir das eigentlich wirklich gut bewerten? Und für einige Spielregeln brauchst du einen Übungszeitraum, um wirklich bewerten zu können, ob das wirklich die Spielregel ist, die nicht funktioniert, oder ob es einfach noch fehlende Eingespieltheit der Spielregel ist.
Ja, total wichtiger Punkt. Es führt mich nochmal weiter, weil man könnte ja auch sagen, dass das Verlernen von Spielregeln wahrscheinlich mindestens die gleich große Herausforderung ist wie das Neulernen in diesen Situationen, die du beschrieben hast. Und es gibt natürlich Dinge, da bringt es gar nichts, was Zusätzliches einzuführen, solange man nicht was anderes lässt dafür. Ja.
Ja.
Und das muss man, finde ich, auch gut identifizieren, dass es nicht immer Sinn macht, noch was drauf zu stapeln, solange man das problemerzeugende Muster nicht unterbricht. Ja.
Ja. Und manchmal kann man aber, finde ich, durch Weglassen auch schon total viel bewegen. Ne? Mhm. Also wenn man mal in Teams guckt, nur mal die Frage, welche Meetings brauchen wir eigentlich wirklich und wo können wir was weglassen und dann gucken, ob es uns fehlt. Und also ich finde die Frage nach, was können wir eigentlich an Spielregeln mal oder an Routinen weglassen, auch total nützlich. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Mal den Begriff Exnovation gehört, mhm. als Gegenstück zu Innovation. Fand ich total spannend und habe gedacht, ja, das ist ein Begriff, der könnte noch ein bisschen mehr Präsenz bekommen.
Vergessen als Aufgabe, also das Stichwort, das finde ich auch total unterschätzt, weil wir immer denken, Neues drauf, aber oft müssen wir was weglassen. Wir sind ja beide der festen Überzeugung, die Tools sind zweitrangig, aber für die Menschen, die jetzt gerne noch ein paar Tool-Stichworte haben. Ich kenne dieses schöne Tool Kill a Stupid Rule, du vielleicht auch, wo man sich hinsetzt und sagt, was wären denn, wenn ihr so überlegt, die Regeln, die ihr jetzt am liebsten heute noch abschaffen würdet und sammelt die einfach mal und wird dann geclustert, könnt ihr euch mal angucken, Kill a Stupid Rule, und überlegt dann so, was sind Dinge, die man einfach weglassen könnte. Das finde ich mal so als Einstieg total schön, weil da auch nochmal so klar wird, was man manchmal auch für vermeintlichen Unsinn macht. Und ich habe mal gelesen vom Schreitest, das fand ich auch schön, also man lässt was weg, weil oft ist ja so die Frage, können wir das weglassen, und man lässt mal was weg und wenn keiner schreit, also wenn es niemand vermisst, ja, dann kann man es auch weiterhin weglassen. Also so die einfach mal ausprobieren, bitte nicht in sicherheitsrelevantem Umfeld, ja, sondern einfach, ne, was passiert denn, wenn wir unser Montagmorgen-Meeting einfach mal absagen, kommen wir trotzdem irgendwie gut in die Woche oder eben nicht, vermisst es überhaupt jemand? Auch das wäre eine Option. Aber viel mehr fällt mir gerade nicht ein. Und du hast ja in unserem Vorgespräch auch zu Recht gesagt, das sind halt einfach die Fragen, die man dazu stellen muss. Die Tools binden das dann nur in eine spielerische Form nochmal ein. Mhm. Hast du noch ein, zwei Fragen, die man sich stellen könnte aus dem Stegreif?
Ich finde es wirklich hilfreich, wenn man sich eine Situation im Detail beschreiben lässt. Also die Aufgabenverteilung wird problematisch erlebt, dann zu fragen, wie läuft denn das ab? Und dann ganz genau und dann und wer macht dann was und so, ne? Und also da wirklich ins Konkrete zu gehen, wenn das schwerfällt, dann stelle ich manchmal die Kamerafrage, das ist Fragetechnik, angenommen, ich filme euch dabei, wie hier die Aufgaben verteilt, was würde ich auf dem Band sehen, wer wird da was machen, wer wird da was sagen, und dann kriegt man eine ziemlich gute Idee, wie das abläuft. Das finde ich ziemlich hilfreich. Ich will es ganz konkret und kleinschrittig wissen. Ah, okay, also dann ist da ein Ticket, das liegt dann da auf dem Stapel und dann fragst du im Daily, nee, das spreche ich mit dem Peter ab. Ah, ja, spannend, mit Peter, wird das auch mit anderen Kunden, die alle sprechen? Okay, also wird immer Peter. Und wie macht es, wenn Peter nicht da ist? So, und da stellt man fest, es gibt irgendwelche Spielregeln, die irgendwann mal irgendwie entstanden sind. Und da beim nur drüber reden, haben die Teammitglieder meist schon, ja, warum fragen wir eigentlich immer dich, Peter?
Und Peter sagt, endlich wird es mal angesprochen.
Ja.
Warum fragt ihr mich eigentlich? Ja?
Wer weiß, also dieses Aufdröseln wär
Ja.
vielleicht noch ein Tipp.
Super, Michel. Ich habe noch einen Punkt, der mir so aufgefallen ist. Diese Regeln sind natürlich dysfunktional, aber unsere feste Überzeugung, und so arbeitest du ja auch, ist natürlich, die sind nicht entstanden, weil Leute Quatsch machen, sondern weil sie natürlich gleichzeitig auch irgendeine Funktion haben. Zum Beispiel sozial schwierige Situationen einfacher zu machen, Unsicherheit zu reduzieren, andere zu entlasten, für den eigenen Vorteil zu sorgen, wie auch immer. Und dem muss man natürlich irgendwie auf die Schliche kommen, weil sonst kann man nicht sagen, macht's doch einfach fair oder macht's doch einfach
Ja.
richtig. Das wird dann ja schnell wieder in diese Richtung gehen, dass die Leute dann zumindest irgendeinen anderen Mechanismus brauchen, um dieses Problem, was sie halt bisher über eine komische Spielregel gelöst haben, irgendwie lösen zu können.
Da fällt mir ein Beispiel ein.
Sehr gerne.
Manchmal, also ich finde den Punkt total wichtig, manchmal haben auch Dinge, die komisch erscheinen, Funktionen, wo es sich lohnt, sie im Blick zu behalten. Und ich hatte das in meiner letzten Rolle als Release-Train-Engineer in einem Safe-Kontext, dass wir so einen Termin hatten. So ein Regeltermin von 1,5 Stunden hatte ich mit den Product Ownern und den Produktmanagern. Und wir waren immer, ich würde sagen, 90% der Fälle waren wir nach einer halben Stunde durch. Dass dann irgendwann die Frage aufkam, ja, aber lass uns den Termin dann doch zumindest mal auf eine Dreiviertelstunde oder sowas kürzen. Und das wäre wirklich problemlos gegangen. Also es gab so wirklich so gut wie nie den Fall, dass wir sie gebraucht haben. Und haben dann aber festgestellt, ganz viele finden diesen Puffer total gut, weil sie wissen, dann haben die anderen Zeit, die auch in diesem Termin sind. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lassen wir den drin. Und dann
Ja.
hatten wir diesen 1,5 Stunden Termin, der immer nur eine halbe Stunde ging. So, und also eine Funktion, der wir auch erst auf die Schliche kommen mussten und dann aber dann da bewusst dafür entschieden haben, auch wenn es sich komisch anfühlt, wenn alle wissen, wir sind in je nur eine halbe Stunde und brauchen die 1,5 Stunden gar nicht. War am Ende so, ja, eigentlich ist es gut, haben wir alle einen Blocker im Kalender, ich weiß genau, ich kriege danach die und die Person erwischt und so.
Schönes Beispiel, Michel. Ich würde sagen, wir haben einen tollen Ablauf von der doppelten Kontingenz hin zu der Änderung von Teamregeln. Haben wir irgendwas noch offen gelassen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da müssen wir noch drüber reden, sonst ist die Folge unvollständig?
Also ich finde, man könnte noch stundenlang darüber weiterreden, weil es wirklich, ich finde, das ist wirklich was, wo der systemische Blick oder systemtheoretische Blick total nützlich wird, weil er für mich echt einen großen Unterschied im Vorgehen macht. Aber ich finde trotzdem, die Folge fühlt sich rund an.
Das geht mir ebenso. Vielen Dank dir, Michel, und wir sehen uns ja möglicherweise bald wieder.
Ich freue mich. Bis dann.